Morgen zusammen. Also viele schöne neue Gesichter. Wir kennen uns alle gar nicht. Lass uns nachher bekannt machen, also die ich noch nicht kenne. Ja, wir haben die letzte Predigt der Predigtreihe. Aber ich möchte nicht so denken, ja, das ist das letzte, sondern ich möchte die Predigtreihe erstmal fortsetzen und dann wunderbar zu einer runden Sache kommen. Weil ich glaube, dass das Thema Gebet unheimlich wichtig ist für die Waffenrüstung. Der Teufel, mit dem wir einen geistlichen Kampf haben und seine Mächte, der kann nur verlieren, wenn es ein fairer Kampf ist. Wenn es ein unfairer Kampf ist, dann wird es schwierig für uns. Ich glaube, einen fairen Kampf werden wir in jedem Fall gewinnen. Das verheißt uns auch die Bibel. Aber ich habe mir überlegt, wann ist denn der Kampf unfair? Ich habe so drei Merkmale festgestellt, wann ein Kampf unfair wäre. Erstens, wenn einer der Beteiligten gar nicht weiß, dass gekämpft wird. Zweitens, wenn einer schlechter ausgerüstet ist, als es eigentlich für die Regel des Kampfes oder so sich so gehören würde. Also der eine hat ein Schwert und der andere hat irgendwie gar nichts. Und drittens, wenn einer der beiden gar nicht weiß, wie er jetzt mit den Waffen, die er in der Hand hat, umgehen soll. Nehmen wir an, ich kämpfe gegen jemanden, der ist Schwertmeister, der kennt jeden Kniff und Trick, den es so mit dem Schwert gibt. Und ich ziehe das Schwert hier raus und habe keine Ahnung, ob das eine Hieb- oder eine Stichwaffe ist. Also was muss ich jetzt überhaupt damit machen? Und ich habe gar keine Ahnung. Das ist auch kein fairer Kampf. Und sorry, dann werdet ihr verlieren. Ich glaube, die ersten beiden Punkte haben wir hinreichend besprochen. Ralf hat direkt in der ersten Predigt deutlich gemacht, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben es mit dem Teufel und seinen Mächten persönlich zu tun. Und er hat nicht irgendwie nur Lust, irgendwie uns das Leben ein bisschen unangenehm zu machen. Nein, er hat Lust, uns in Lügen und Fallstricken zu verwickeln, sodass wir unserer eigentlichen Berufung für unserem Leben gar nicht gerecht werden. Dass wir verzweifeln, dass wir in einen Sumpf von Traurigkeit versinken. Dass wir dieses Leben nicht genießen können, dass wir dieses Leben nicht so leben, wie Gott es für uns geplant hat. Das will der Teufel. So, und wir müssen uns bewusst machen, dass wir dagegen ankämpfen. Und wir wissen um unsere Ausrüstung mittlerweile. Ellen hat die Abfrage schon gestartet und es war okay. Aber deswegen stehen die ja noch hier, ja, dass wir uns auch daran erinnern können, was wir für Waffen haben. Und heute soll es um den dritten Punkt gehen, um die dritte Möglichkeit, warum ein Kampf so richtig unfair werden kann, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und nein, ich werde euch jetzt nicht bei jeder einzelnen Sache nochmal wieder erklären, was das ist und was es bedeutet und so weiter. Aber ich glaube, dass es ein Bindeglied gibt, sodass wir lernen können, mit diesen Waffen vernünftig umzugehen. Und dieses Bindeglied ist das Gebet. Dazu gleich weiter mehr. Aber dieses Bindeglied möchte ich nutzen. Wir beten nochmal. Komm, steht nochmal kurz auf. Lass uns gemeinsam nochmal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du so viel für uns bereithältst. Ich möchte dich bitten, dass du mich jetzt nutzt. Ja, ich brauche deine Führung, Herr, dass du mir zeigst, was wirklich wichtig ist. Leg du mir die richtigen Worte in den Mund. Und für mich und auch für alle anderen, die das zu hören, zu schauen, mitkriegen einfach, schenk du uns offene Ohren. Ein offenes Herz für das, was du uns sagen möchtest. Amen. Das Bindeglied, behaupte ich, ist das Gebet. Und ich möchte nochmal die 2, 3 Verse, die heute relevant sind, nochmal kurz lesen. Und zwar habe ich mich für die Elberfelder entschieden, weil es die schön, die komplizierteste Übersetzung an der Stelle ist, ne? Man nimmt immer das Komplizierteste. Nein, es ist tatsächlich aus meiner Sicht die dem Urtext am nächsten ist. Und ich glaube, dadurch fällt es uns im Endeffekt leichter, wirklich nachzuvollziehen, was Paulus damit wirklich ausdrücken wollte, als er den Brief an die Epheser geschrieben hat. Gibt sicherlich Übersetzungen, die sind da irgendwie einfacher. Lest es in eurer Übersetzung, eurer Wahl, die ihr am liebsten mögt, nochmal nach gerne. Aber heute die Auslegung aus der Elberfelder Übersetzung. Ab Vers 18. Paulus schreibt, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus startet direkt mit einem Knüppel an Formulierung. Also ich hätte es ja irgendwie einfacher formuliert. Weiß nicht, ihr bestimmt auch. Ich hätte ja nicht geschrieben, also diese Doppelung mit Gebet und Flehen und Beten irgendwie, ist ja total umständlich formuliert und im Griechischen steht es wirklich so. Also der Substantiv Gebet und Beten als Verb, das steht da tatsächlich so. Ich hätte ja einfach nur Beten und Bitten geschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber Paulus möchte was deutlich machen. Nämlich dieses Wort Gebet, dieses Substantiv, bedeutet immer, dass man zu Gott hingeht und sich Gott ganz öffnet. Hä, ist doch klar, denkt ihr euch jetzt vielleicht. Beten hat immer was mit Gott zu tun. Nein, da ist ein Unterschied. Ich kann wunderbar beten und nicht zu Gott kommen, indem ich ein Gebet einfach nur spreche. Ich spreche ein Gebet. Ich weiß, Ellen ist da ganz bei mir, ja? Hatte das auch schon mal erwähnt. Also ein Gebet sprechen, ein Vater unser runterrattern, hat nichts in erster Linie mit diesem Gebet beten, was Paulus da schreibt, zu tun, sondern dieses Gebet beten bedeutet, dass ich mich Gott ganz öffne. Das ist dieses Gebet, das ist ein einheitliches Wort dafür, ich öffne mich ganz für Gott, ich komme ganz zu Gott. Mit all meinem Lob, mit all meinem Dank, mit all meinem Preis, mit meinen Bitten auch später. Aber ich komme ganz zu Gott. Und mit diesem Gebet, das hängt mit der Waffenrüstung zusammen, behaupte ich. Ich behaupte, das steht nicht zufällig da. Und alle anderen Prediger sind der gleichen Meinung, sonst hätten wir diese Predigt nicht in diese Predigtreihe gepackt. Ja? Das Gebet hängt mit der Waffenrüstung zusammen. Aber trotzdem meinen wir ganz oft, dass wir nicht diese Öffnung für Gott ganz brauchen, wenn wir die Waffenrüstung ergreifen. Wir hören dann davon, ja, Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, alles klar, ich muss mehr Bibel lesen, ich muss mehr Verse auswendig lernen, damit ich die demnächst, wenn jemand mir blöd kommt, ihm um die Ohren hauen kann. Ja? Das ist nicht so das, wie Gott das gedacht hat, sondern wenn wir die Waffenrüstung ergreifen wollen, die Gottes Waffenrüstung ist, dann müssen wir Gott damit einbeziehen. Die Schlachter Übersetzung sagt, also verbindet das auch direkt. Sie sagt nämlich, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das war die Predigt von Wolfgang letzte Mal, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit und mit allem Gebet betet. Die Schlachter sagt, okay, es gehört wirklich zusammen und ich kann das nur echt fassen, wenn ich wirklich mit ganzem Herzen mich zu Gott öffne. Nur dann kann ich die ganzen Dinge ergreifen. Nicht, wenn ich irgendwas jetzt mache und tue. Und wir Menschen sind so veranlagt, dass wir jetzt wieder meinen, okay, jetzt muss ich aber mehr glauben. Ja, wir müssen was tun. Aber wir müssen dabei diese Offenheit Gott gegenüber haben, dieses Gebet. Ralf hat vorletzte Mal, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall in diesem Kontext gesagt, Jesus ist die Grundlage der ganzen Waffenrüstung. Wenn Jesus die ganze Waffenrüstung ist oder die Grundlage dafür ist, warum meinen wir dann manchmal, dass wir den Helm des Heils oder sonstige Dinge ergreifen können, und zwar ohne Gott, ohne ihn dazu einzuladen, ihn darum zu bitten, dass er uns das gibt? Wir müssen es gemeinsam mit Gott machen im Gebet. Für all diese Dinge müssen wir ihn bitten. Und ich glaube, dass wir dann die Fähigkeit erhalten, kompetent, also vernünftig und angemessen mit den Dingen umzugehen, dann sind wir auch Schwertmeister. Dann können wir zum Schwertmeister werden und können damit kämpfen, so wie es von Gott gedacht ist. Paulus setzt einen Fokus aber, wenn er sagt, Gebet beten, sagt er auch noch Gebet und Flehen beten. Flehen ist ein Wort, was wir nicht mehr so viel benutzen. Also wir sagen, ich bitte darum oder ich wünsche mir, ich hätte gerne. Aber ich flehe um etwas, das sagen wir nicht. Warum? Weil wir merken, dass das ist etwas, so eine Superlative, sowas ganz Extremes. Wenn Menschen etwas um etwas flehen, dann sehen sie die katastrophalen Auswirkungen, wenn etwas nicht erhört werden würde. Flehen ist eindringlich und demütig. Eindringlich, weil wir wissen, es ist unheimlich wichtig, dass das passiert. Wenn wir Gott um die Waffenrüstung anflehen, dass wir wirklich, dass unser Glaube stärker wird, dass wir nicht wieder bei jedem komischen Kommentar, den wir hören, an uns selber zweifeln, so, dann wissen wir, dass das unheimlich wichtig ist. Deswegen ist es eindringlich. Und demütig, weil wir wissen, wir selber können das nicht erreichen. Wir selber können nicht so einen wahnsinnigen Glauben, so eine wahnsinnige Bibelauslegung und Verständnis erreichen, sondern demütig, wir müssen erkennen, dass nur Gott uns das geben kann. Und es hätte katastrophale Auswirkungen. Ich glaube, wenn wir nicht in diesen unfairen Kampf geraten, dann werden wir verlieren. Und das wird in vielerlei Hinsicht übel enden. Eine flehende Haltung, die wir annehmen sollten, wenn wir zu Gott kommen, um ihn für die einzelnen Sachen der Waffenrüstung zu bitten, das ist eine Haltung, die wir schon lange wieder vergessen haben. Und zwar ist das die kniende Gebetshaltung. Eine demütige, aber gleichzeitig auch ehrliche Haltung, dass Gott uns das alles gibt. Paulus sagt nicht einfach nur, ja, macht das ab und zu und irgendwie betet und fleht, sondern er sagt, mit allem und zu jeder Zeit im Geist. Ich glaube, dass dieses mit allem und sich zu jeder Zeit wirklich auf den Geist bezieht, also den Heiligen Geist an der Stelle. Dass das, weil diese Ständigkeit, das zu tun, das kommt im nächsten Satz noch. Deswegen bin ich überzeugt von der Satzstruktur, das bezieht sich wirklich auf den Heiligen Geist. Paulus fordert uns auf, nicht irgendwie zu beten, sondern mit dem Heiligen Geist. Wie kann das jetzt passieren? Wie kann ich im Heiligen Geist beten? Im Heiligen Geist beten bedeutet, dass ich Gott, wenn ich bete, wirklich, und da sind wir wieder beim Anfang mit dem Gebet, Gott wirklich mit reinnehme. Dass ich nicht einfach jetzt etwas runterratter oder sage, sondern dass ich sage, Gott, mach du mir wichtig, was dir wichtig ist. Hey Gott, wofür soll ich heute bitten? Ich sehe meinen eigenen blinden Fleck nicht. Gott, zeig du mir, wofür ich bitten darf. Zeig du mir durch deinen Heiligen Geist, was gerade dran ist. Herr, lege du mir eine Person aufs Herz, für die ich bitten kann. Und das ist dann was ganz anderes, als wenn ich nur intellektuell irgendwie bete. Wenn ich nur irgendwelche Punkte, eine To-Do-Liste oder so runterratter. Wenn ich wirklich mit allem im Heiligen Geist bete, dann lasse ich Gott wirklich an mein Herz ran und wirklich lasse ich die Bitten dann raus, die Gott auch wiederum für mich bereithält. Und vielleicht klingt das für dich ein bisschen unlogisch, dass man erst Gott sagt, Herr, zeig du mir, wofür ich dich wiederum bitten darf, damit du das dann für mich erfüllst. Es klingt vielleicht ein bisschen unlogisch. Ich glaube aber, dass das ganz, ganz wichtig ist. Sonst haben wir immer den gleichen Fokus, und zwar unseren Fokus. Wenn wir aber sagen, Gott, du darfst meine Bitten lenken, sage du mir, wofür ich heute bitten darf, dann wird Gott unseren Fokus auf etwas anderes setzen und uns zeigen, was er Wunderbares zu tun hat, was er noch Wunderbares ändern kann, wenn er diese Bitten dann erfüllt. Es hilft uns, unsere eigene Sicht zurechtzurücken und gleichzeitig weitet unsere Sicht auch, weil wir nicht nur unsere Bitten sehen und immer das, was uns nur wichtig ist, wenn Gott uns zeigt, auch was ihm wichtig ist und was er dann überall alles tun kann. Es ist total spannend. Lasst euch mal darauf ein, lasst euch mal von Heiligen Geist führen und zeigen, was Gott auch wichtig ist und wofür er möchte, dass du mal bittest. So, und dieses Bitten und Flehen, dieses Gebet, das sollen wir als eine Art Wächter tun. Weil Paulus sagt, und wacht hierzu in allem anhalten und flehen. Und ich glaube, der allerlangweiligste Job der Welt ist Wächter zu sein. Also wenn ich mir vorstelle, ich stehe da so am Buckingham Palace, ich weiß nicht, was für Stundenschichten die haben, ja, aber eine Stunde wäre schon zu lang für mich, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. So, aber da stehen und immer auf dem gleichen Punkt zu sein, das ist bestimmt der langweiligste Job. Dennoch haben wir auch den Auftrag, Wache zu sein. Jesus sagt auch zu den Jüngern im Garten Gethsemane, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also es hat eine ganz, ganz große Bedeutung, wachsam zu sein. Eine Wache, per Definition, führt ja auch die Wache, um möglichst früh Angriffe zu sehen, wenn der Feind kommt. Wachsam im Gebet zu sein, heißt also auch, dass Gott zu bitten, dass er uns zeigt, wo gerade Angriffe kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so gebetet habt. Gott, zeig mir, wo ich gerade Anfechtung erlebe. Weil ich habe es selten gebetet. Aber ich glaube, dass wir auch dazu herausgefordert sind. Und wir sollen es anhaltend machen, ja? Also im Anhalten. Und anhalten bedeutet, konsequent zu sein. Ein Wächter, der muss immer wieder auf seinem Posten sein. Manchmal patrouilliert, aber er ist immer wieder auf seinem Posten. Wenn die Wachen jetzt mal eine Woche nicht da sind, ist das wieder der perfekte Angriffspunkt für den Feind. Stellt euch vor, eine Festung ist, weiß ich nicht, da oben, die sagen dann auf den Mauern, ja, heute machen wir mal eine Woche Siesta. Da ist der Angriff vorprogrammiert. Die erkennen nicht, wenn da etwas kommt. Deswegen müssen wir in diesem Gebet, in dieser echten Herzensöffnung, diesem Flehen, diesen Bitten um die Waffenrüstung Gottes, aber auch für andere Dinge, immer wieder regelmäßig und beständig sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du da total regelmäßig und beständig bist. Ich war es lange Zeit nicht, aber dieses Jahr haben wir die offene Gebetszeit gestartet. Das ist das, was Ellen soeben verkündet hat, ne? Was jeden Mittwoch von 19 bis 20 Uhr ist. Und mir persönlich hat das so geholfen, immer regelmäßig mich zu Gott zu öffnen, auch wenn ich mich nicht danach gefühlt habe. Und tausend und ein Grund da waren, dass ich irgendwas anderes machen wollte, dass irgendwas anderes wichtig war. Aber dadurch allein, dass ich gesagt habe, Leute, ich bin von 19 bis 20 Uhr hier, kommt doch auch dazu. Und ich den Gedanken hatte, nachher kommt jemand und ich bin nicht da, war der Grund, dass ich da war und gebetet habe. Und Gott hat so viel an meinem Herzen auch immer wieder neu getan. Hat Bitten gelenkt, und dazu erzähle ich ganz zum Schluss noch was, weil ich finde das krass, was Gott auch durch diese Zeit schon getan hat. Und für was oder für wen sollen wir jetzt bitten und flehen? Ja, ich habe gesagt, für die Waffenrüstung Gottes, aber wie konkret genau? Paulus sagt, für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Gebet für alle Heiligen. Wer sind diese Heiligen? Nein, das sind nicht irgendwelche Bilder in irgendwelchen Kirchen. Diese Heiligen, das sind diejenigen, die sich Gottes Kinder nennen. Das sind diejenigen, die Jesu Tod am Kreuz angenommen haben und die durch sein Blut, dadurch, dass er für uns gestorben ist, rein sind, heilig sind. Das sind alle Christen, alle, die echte, wiedergeborene Christen sind. Und was beinhaltet jetzt alle Christen? Ich denke, wenn ich für alle Christen beten soll, dann gibt es Christen in Afrika, dann gibt es Christen in Asien und dann gibt es noch, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie die Christen in Mörs oder irgendwo da hinten. Alle Christen beinhaltet aber auch alle, die hier sind und in allererster Linie dich selbst. Wenn du für alle Christen beten sollst, dann solltest du in allererster Linie für dich selbst beten. Wir haben manchmal so ein trügerisches Gefühl von Egoismus, wenn wir nicht für uns selbst beten wollen. Das ist dann vielleicht so ein bisschen unangenehm. Aber glaubt mir, wir brauchen unser eigenes Gebet. Dadurch zeigen wir Gott schon alleine wieder auf eine demütige Halt, in einer demütigen Haltung. Ey, ich kann es aber nicht. Du musst das für mich machen. Ohne dich funktioniert gar nichts. Ohne dich kann ich diese Rüstung nicht gebrauchen, nicht vernünftig benutzen. Du darfst dafür beten, Wahrheiten zu erkennen, also den Gürtel der Wahrheit anzulegen. Du darfst dafür beten, die Rettung durch Christus als deinen allgegenwärtigen Schutz endlich richtig zu begreifen, also den Helm des Heils aufzusetzen. Du darfst dafür beten, das Wort Gottes richtig anzuwenden und nicht als verletzendes Werk anderen gegenüber oder dir selber gegenüber, sondern als ein Schwert, was korrigiert und weiterhilft, das Schwert des Geistes zu ergreifen. Du darfst dafür beten, eine Sehnsucht zu entwickeln, von unserer Errettung endlich zu erzählen, wenn das noch nicht da ist. Das sind die Schuhe der Verkündigung anzuziehen. Und du darfst dafür beten, den starken Glauben zu haben. Durch eine vernünftige Begründung, durch rationale Argumente, dass du nicht bei jedem kleinsten Windhauch gefühlt umkippst. Das ist der Schild des Glaubens, dass du den in die Hand nimmst. Und es gibt so viele persönliche Belange, für die du noch flehen, für die du beten darfst. Weil es gibt immer wieder Dinge, die unsere Seele verletzen, die unsere Seele beschweren. Und dieses Wort flehen, Deesis, genau das benutzt Lukas, als er von Zacharias spricht. Zacharias und Elisabeth haben sich sehnlichst ein Kind gewünscht. Und Zacharias hat Gott wohl angefleht, dass er ein Kind bekommt. Und Gott erhört dieses Flehen und schenkt ihm Johannes. Auch für solche Dinge, die ja total persönlich sind, aber die unsere Seele wirklich beschweren, dafür dürfen wir Gott anflehen. Und wir lesen 1. Petrus 3, Vers 12, seine Ohren sind gerichtet auf ihr Flehen. Seine Ohren, also Gottes Ohren, sind auf dein Flehen gerichtet. Ja, wir haben es schon tausendmal gehört, Gott hört Gebet. Ja, aber er nicht nur, dass er es hört, weil der Schall das irgendwie zehnmal abfedert und er dann irgendwie so das leicht hört. Er richtet seine Ohren darauf. Er wartet nur darauf, dass wir mit unserem Flehen, mit unserer ganzen aufrichtigen Bitten und Wünschen zu ihm kommen. Alle Christen beinhaltet natürlich nicht nur dich. Alle Christen beinhaltet auch deine Geschwister in der Gemeinde. Und lass dir mal im Heiligen Geist jemanden aufs Herz legen. Und auch eine Sache, wofür du beten darfst. Vielleicht für eine bestimmte Person, dass sie wirklich im Glauben stark wirkt. Dass sie da gute Argumente, Gründe, rationale Dinge, wo sie sich dran festhalten kann, finden darf. Alle Christen beinhaltet aber auch Prediger und Missionare vor Ort und weltweit. Und das sind vielleicht die, wo man dann denkt, ach, die können doch damit voll gut umgehen. Easy. Paulus hätte sich selber ja ohne Probleme ausnehmen können. Keiner hätte gesagt, ja Paulus, du, für dich müssen wir auch noch beten. Ne? Aber Paulus schreibt explizit, auch er braucht das Gebet und das Flehen. So wie wir alle. Und deswegen lasst uns auch für die Prediger, lasst uns auch für die Missionare beten. Und diejenigen, wo wir meinen, sie sind schon super ausgerüstet. Weil manchmal kann der Schein trügen. Und andererseits, selbst wenn sie damit schon meinen, super gut umgehen zu können, es ist immer noch Gottes Waffenrüstung. Und nur Gott kann uns zeigen, wie wir wirklich damit umgehen können. Deswegen braucht jeder dieses Gebet. Für das Gebet haben wir keinen extra Gegenstand. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Fast jede Übersetzung, wo ich so reingeguckt habe, die hatte das Gebet mit unter dieser Überschrift Waffenrüstung Gottes. Da stand immer das Gebet mit drin. Und gängige Ausleger sehen das auch so. Das Gebet gehört dazu. Aber warum hat das Gebet keinen Gegenstand? Warum gibt es nicht, keine Ahnung, die Tunika des Gebets oder sowas? Ich glaube, dass es daran liegt, weil das Gebet sozusagen die Fähigkeit beschreibt, überhaupt mit der Waffenrüstung umzugehen. Überhaupt die Fähigkeit beschreibt, einen Kampf aufzunehmen. Wenn wir nicht vorher dafür bitten, dann bringen uns all diese Gegenstände nichts. Deswegen lasst uns da stark werden im Gebet. Anfang des Jahres haben wir die offene Gebetszeit gestartet. Und wir hatten mindestens 3 durchgehende Bitten. Wir haben für gute Corona-Bedingungen hier in dieser Gemeinde gebetet. Wir haben für personellen Wachstum in dieser Gemeinde gebetet. Und wir haben für segensreiche Gottesdienste gebetet. Und das jeden Mittwoch. Wir dürfen uns so glücklich schätzen, dass das Ordnungsamt uns wohlgesonnen sind, dass wir kein 3G haben, dass wir im Vergleich echt annehmbare Corona-Bedingungen haben. Diese Bitte wurde so krass erhört. Wir haben erlebt, dass die Türschwelle hier zu dieser Gemeinde nicht so groß ist, wie wir meinen, dass Leute einfach kommen. Ey, ich bin so happy darüber, personeller Wachstum. Gott erfüllt diese Gebete, diese Bitten, die wir immer wieder hervorgebracht haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, es ist meine persönliche Sicht, aber aus meiner Sicht haben wir die segensreichsten Gottesdienste in diesem Jahr erlebt. So viel Segen durch die Musik, durch die Predigten, durch die Moderationen, dass ich persönlich jeden Sonntag überwältigt bin davon, wie Gott durch diese Gottesdienste wirkt. Und das ist nicht übertrieben jetzt von mir dargestellt, sondern das ist mein Ernst. Gott möchte seine Hand hier auf der Erde bewegen und er möchte uns zeigen, was er uns alles Gutes tun möchte. Wie steht es bei dir mit dem Thema Gebet? Lässt du dich dabei vom Geist leiten oder ist das für dich so eine To-Do, die du abarbeitest? Bist du ausdauernd im Gebet, also auch immer wieder, oder passiert das vielleicht mal kurz vorm Essen nur? Bist du fit für den Kampf, also auch mit der Fähigkeit ausgerüstet, mit den Gegenständen umzugehen? Was hält dich ab, beharrlich, also ausdauernd immer wieder zu beten? Ich kenne so viele Gründe, warum man jetzt nicht noch beten sollte. Weil ihr müde seid, weil was anderes wichtig ist, weil, ach, reicht doch jetzt. Es gibt einen Grund, der immer größer ist als all die Gründe, nicht zu beten. Und dieser Grund ist, dass wir in dem Moment, wo wir wirklich mit unserem Gebet betend, also unserem Herz öffnen, zu Gott kommen, dass er, der allmächtige, allgegenwärtige Gott, zu uns kommt und uns begegnen möchte. Und das wollen wir jetzt tun, Merlich, überfahr dich. Magst du kurz ans Klavier gehen und uns einfach eine Zeit der instrumentalischen Begleitung geben? Und ich möchte dich einladen, jetzt genau das zu tun. All die negativen Gründe, die es jetzt gibt, nicht zu Gott zu kommen, auszublenden und einfach zum allmächtigen Gott im Gebet zu gehen. Vater, ich möchte dir danken für alle diejenigen, die sich jetzt ganz neu dir wieder zugewandt haben, die vielleicht beschlossen haben, dich mehr mit ins Boot zu holen, ihre Bitten nicht für sich zu behalten, sondern ganz ernsthaft zu dir zu flehen, Herr. Wir brauchen dich, um die Waffenrüstung komplett anzulegen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns führst und leitest bei dem, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Herr, zeige du uns, wo wir bei der Waffenrüstung einfach, wo wir einen blinden Fleck haben, wo wir nicht die ganze Waffenrüstung ergreifen, sondern nur einen Teil. Herr, zeig du uns, wo wir eigenmächtig sein wollen und dich nicht mit reinholen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns ganz aufrichtig und ehrlich zeigst, wo unsere wunden Punkte dabei sind. Herr, du siehst auch unsere persönlichen Schmerzen in der Seele, wo wir nur zu dir flehen können, immer wieder. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du unser Flehen erhörst. Danke, Herr, dass du gut bist.